Guten Morgen, ihr Lieben. Gerade bei dem letzten Lied, oh Mann, ich hatte echt dieses Bild, wie meine Eltern beide, also beide meine Eltern sind jetzt im Himmel und mit der ganzen Schar der Heiligen und der Engel stehen die da und dürfen schon von Angesicht zu Angesicht anbeten. Wir noch nicht, oder? Wir haben noch eine Reise vor uns. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn jemand stirbt. Also jemand, der Jesus halt liebt und kennt und du weißt ganz genau, er ist jetzt zu Hause. Und bei mir erwacht dann so der Löwe innerlich, wo ich denke, so jetzt erst recht. Die haben ihren Lauf vollendet, die haben es geschafft, die sind jetzt bei Jesus da, wo sie immer hin wollten, dahin, wofür sie gelebt haben, wofür sie ihr Leben gegeben haben. Aber wir sind noch da, stimmt's? Unsere Kinder sind noch da, unsere Enkelkinder sind noch da, unsere Nachbarn sind noch da, unsere Arbeitskollegen sind noch da. Es ist noch viel zu tun, oder? Also wir können echt auf jeden Fall weitermachen. Und Paulus vergleicht unser Leben, oh danke, es ist aber, weil ich ein bisschen erkältet bin. Und ich bin den Frauen so dankbar, die für mich gebetet haben, weil ich hatte vorgestern richtig Reizhusten. Ich habe gesagt, oh Hilfe, wenn ich dann hier vorne stehe. Aber Gott ist einfach gnädig. Paulus vergleicht unser Leben mit einem Marathonlauf. Stimmt's? Er sagt, das ist nicht nur so eine Kurzstrecke, wo du einmal los sprintest und dann bist du wieder da. Marathon dauert ein bisschen länger. Und das, ich weiß, also ich bin noch nie einen Marathon gelaufen, aber ich war, also eine etwas längere Strecke. Ich weiß, irgendwann mal mittendrin, ihr kennt es vielleicht, Harry, du kennst es bestimmt, dann kommen so richtig heftige Schmerzen in die Muskeln. Wenn die dann anfangen zu übersäuern, wenn der Sauerstoff aus den Muskeln geht und die Schlackenstoffe zunehmen. Und dieser Moment ist so fies, das ist richtig gemein. Aber gerade diesen Moment musst du durch, du musst einfach weitermachen, weil dann schaltet der Körper um und dann fängt er wieder an, Sauerstoff zu produzieren in die Zellen hinein und dann geht es wieder, dann spürst du die Schmerzen nicht mehr und irgendwann fängst du an, das Ziel vor Augen zu sehen und dann bekommst du nochmal so einen Schub an Energie, meistens, ich meine, manche brechen schon zusammen, aber die meisten bekommen dann nochmal einen Schub und können nochmal loslegen. Und Paulus sagt, hey, haltet durch, haltet diesen Moment durch, auch wenn es wirklich schmerzt. Auch wenn du denkst, ich kann nicht mehr, ich schaff's nicht mehr, ich lasse es alles, ich gehe einfach einen anderen Weg, ich schmeiß es alles hin. Gerade dann, weißt du, ist Gott da und er schaltet es um von dem Menschlichen vielleicht in das Geistliche und gibt dir nochmal einen echten Schub. Geistliche Energie und du kannst dann weitermachen. Wir sind in dem Thema Evangelisation. Und eigentlich wäre ich letzte Woche dran, aber das war halt nicht möglich. Und Daniel hat freundlicherweise für mich übernommen. Ich mache das ganz kurz nochmal, fasse das nochmal zusammen. Olli war als Erste dran und sie hat uns erzählt, dass es Menschen gibt, die wirklich offen sind für das Evangelium. Und viele suchen einfach an falscher Stelle, bei den Esoterikern und sonst wo. Aber Menschen an sich sind offen, gerade für das Übernatürliche. Und im Moment, ich habe eine Predigt gehört, ich glaube, die war von Tobi Teichen, wo er sagte, die meisten Klicks auf YouTube oder auf Insta oder auf TikTok oder die ganzen Social Media, die meisten Klicks gehen über das Übernatürliche. Wie kann ich einen Typen, den ich gut finde, überzeugen durch Hexerei oder wie auch immer, durch das Übernatürliche, dass er sich in mich verliebt? Oder wie kann ich dies und dies machen? Also Leute suchen nach dem Übernatürlichen. Leider an falschen Stellen. Dann war Alex dran und Alex hat uns ganz praktisch an dem Beispiel von einem Flugzeug erklärt, wie wir Menschen zu Jesus führen können. Mit tanken, auftanken, dann boarding. Kennt ihr das noch? Starten und landen, genau. Und dann war Daniel dran, er hat einfach die Gnade Gottes nochmal erklärt, die für, gerade für Evangelisation sehr, sehr wichtig ist, um zu verstehen, hey, wir sind durch die Gnade Gottes gerettet, wir selber können nichts dazu leisten, es bringt einfach nichts. Ich kann der tollste Mensch sein, ich kann, Paulus sagt das, ich war der beste Pharisäer, ich habe die Gesetze von 100% erfüllt, aber das reicht nicht. Als ich Jesus kennengelernt habe, habe ich gemerkt, das ist einfach alles Mist. Ohne Gnade geht es einfach nicht. Und heute möchte ich einfach ein bisschen über die Neugeburt sprechen. Vor 3 Wochen hatte ich das Privileg, bei einer Geburt dabei zu sein. Und also als Helferin, nicht als. Und das war eine wirklich coole Perspektive, weil ich habe ja nicht gelitten in dem Sinne. Ich habe einfach geholfen, ich habe die Hand gehalten. Ihr Männer kennt es wahrscheinlich, ne? Man hält die Hand, man versucht ein bisschen zu trösten oder auch zu immer wieder zu ermutigen, zu sagen, hey, du schaffst das, jetzt zieh das durch. Und zu beten. Und das war wirklich bewegend irgendwie. Und als das Baby dann endlich da war, hatte ich den Eindruck, der ganze Himmel jubelt. Also ich hatte sowieso den Eindruck, der Kreißsaal ist voller Engel und der ganze Himmel jubelt mit. Ihr kennt die Geschichte, als Jesus geboren wurde, stimmt's? Und auf dem Feld bei den Hirten kam dann der Engelchor. Es war voller Engel und die haben Gott gelobt und gepriesen, weil dieses Baby geboren war. Genau den Eindruck hatte ich. Und ich hörte, wie der Vater sagt, Ira, jedes Mal, wenn ein Baby geboren wird, jubelt der Himmel. Jedes Mal. Es ist egal, ob das Baby von einem gläubigen Paar kommt oder nicht, weil jeder Mensch hat das Potenzial, eines Tages in den Erlösungsplan hineinzukommen, den Gott von Anfang an für uns gedacht hat. Jeder Mensch. Nicht nur unsere Kinder, nicht nur unsere Enkelkinder, die sowieso, die haben das Privileg, aber jeder Mensch, der geboren wird, hat das Potenzial dazu. Und der Himmel jubelt über jeden Menschen, der Tag für Tag geboren wird. Und der Himmel ist voller Vorfreude und der Himmel ist voller Erwartung, wann der Tag denn endlich da ist und dieser Mensch sich für Jesus entscheidet. Epheser 1, 4 bis 5. Aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt, bevor er die Welt, also unsere Welt sichtbar erschaffen hat, hatte er diesen Plan schon. Vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Ist es nicht cool? Es war von Anfang an geplant. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder anzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Der Vater freut sich, der Sohn freut sich. Er steht auch an einer Stelle, dass Jesus sich gefreut hat, obwohl er gelitten hat, hat er sich gefreut, weil er wusste, was dann passiert. Der Himmel freut sich. Und was meinst du, was dann wirklich im Himmel los ist, wenn ein einziger von diesen Menschen zu Jesus findet und sich für ihn entscheidet? Jesus selber erzählt uns diese Geschichten, ihr kennt die alle, vom verlorenen Schaf, ne? Es hat sich verirrt, es wurde vom Hirten gefunden. Und dann sagt der Hirte, hey, Nachbarn, Freunde, wer auch immer, die er getroffen hat, kommt, wir müssen feiern, ich habe mein Schaf wiedergefunden. Der verlorene Sohn, der nach Hause kam, es wurde groß gefeiert, es wurde Vieh geschlachtet, es wurde groß aufgetragen. Und eine Geschichte ist auch von der verlorenen Münze. Da hat eine Frau eine wertvolle Münze verloren. Sie hat den ganzen Tag gesucht. Und dann hat sie die endlich gefunden. Und dann hat sie genauso ihre Nachbarn und Freundinnen eingeladen und hat gesagt, komm, wir feiern, ich habe es wiedergefunden. In Lukas 15, 10 steht, genauso, also wie die Frau sich gefreut hat und dieses Fest errichtet hat, genauso herrscht Freude bei den Engeln Gottes, wenn auch nur ein einziger Sünder bereut und auf seinem Weg umkehrt. Cool, oder? Und mein Gebet ist, dass wir immer wieder dieses Herz des Vaters bekommen und dass wir dieses Bild immer auf unserem Herzen tragen, wie er steht und wie er wartet. Jeden Tag geht er raus in der Erwartung, ob nicht einer oder mehrere seiner Kinder zurückkommen. Jeden Tag, er hat nicht aufgegeben. Jeden Tag stand er da und hat gewartet. Vielleicht heute ist das soweit. Und dann kommt er. Und wie cool ist es, wenn wir den Himmel zum Jubel bringen können, oder? Weil wir jemandem geholfen haben, auf diesen Weg zu gehen. Und weil wir jemandem geholfen haben, diesen Vater kennenzulernen und eine Beziehung mit ihm einzugehen und gerettet zu werden durch das Blut Jesu. Vor 2 Wochen haben wir von Alex das Beispiel mit dem Flugzeug gehört, habe ich ja erwähnt. Und sein letzter Begriff war das Landen. Also wenn wir die Menschen zu Jesus begleiten, erstmal eine Beziehung aufbauen und von Jesus erzählen. Und wenn wir dann sagen, hey, gibt es für dich einen Sinn? Macht es für dich einen Sinn? Kannst du damit was anfangen? Und wenn der Mensch dann sagt, ja, ich möchte Jesus in mein Herz einladen, ich möchte ab heute mein Leben mit ihm leben. Und dann hat Alex ja gesagt, können wir so ein Übergabegebet mit den Menschen sprechen. Das ist einfach nur eine Hilfe, das muss jetzt nicht. Also nicht jeder von uns muss jetzt ein Gebet auswendig lernen und das dann demjenigen vorsagen. Es ist echt eine Hilfe, weil viele Menschen haben noch nie in ihrem Leben gebetet. Die haben überhaupt keine Ahnung, wie bete ich oder wie spreche ich Gott an. Und dann kann man als vielleicht ein etwas erfahrener Christ sagen, komm, ich helfe dir einfach dabei. Und dann führt man sie Schritt für Schritt durch dieses Gebet. Aber wenn derjenige bereit ist, selber zu beten, dann lass ihn bitte selber beten. Das ist total gut und total wichtig, weil das sitzt nochmal anders. Aber einfach ganz kurz die Punkte, die vielleicht wichtig wären, wenn man so ein Gebet mit jemandem spricht. Römer 10,9 sagt Paulus, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist. Und Alex hatte letztes Mal auch gesagt, es gibt keinen anderen Namen, der rettet. Stimmt's? Man versucht, irgendwelche Wege zu finden, durch Meditation, durch was auch immer, zu Gott zu finden, aber es gibt nur den einen Namen. Also ohne ihn läuft es gar nicht. Wenn wir das Kreuz nicht haben, wenn wir das Kreuz nicht sehen, wenn wir nicht glauben, dass alles, was Jesus da bezahlt hat, auch für mich gilt, wenn wir das nicht für uns annehmen, dann ist es einfach umsonst. Es geht nicht ohne Jesus. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Ganz einfach, stimmt's? Eigentlich. Aber erstmal so weit zu kommen und zu erkennen, hey, ich bin nicht gut genug. Ich höre das so oft, aber ich habe doch nichts Schlimmes gemacht. Ich habe keinen umgebracht, ja. Es ist wirklich schwierig zu erkennen, hey, ich brauche Hilfe. Anders kann ich Gott nicht begegnen. Und ich brauche jemanden, der heißt Jesus. Und das ist der Sohn Gottes. Und das ist der König aller Könige. Das haben wir heute ganz oft gesungen. Und wir bekennen das. Wir sagen, hey Jesus, ich kann das ohne dich nicht schaffen. Alles, was ich vorher verbockt habe, alles, was ich falsch gemacht habe, all mein Versagen, Unvermögen, oder einfach, dass ich für mich selber gelebt habe, das bringe ich vor dich hin und ich sage, ab jetzt, Jesus, sollst du mein Herr sein. Eine Neugeburt, also wenn man von Neuem geboren wird, ist nicht, ich plappe einfach dieses Gebet nach, nur damit mich derjenige in Ruhe lässt und danach ändert sich nicht. Also dieses Gebet an sich ist jetzt keine Zauberformel, wenn die nicht von Herzen kommt. Ne? Also es muss... Diese Erkenntnis muss da sein, hey, ich bin verloren ohne Jesus. Und wenn ich das nicht habe, dann ist das schwierig. Eine Neugeburt ist auch nicht, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche und ansonsten ändert sich nichts. Eine Neugeburt ist auch nicht, ich ändere ein bisschen mein Leben. Also statt 12 Bier am Wochenende trinke ich jetzt nur noch 6 und jetzt bin ich auf dem guten Weg. Das ist auch keine Neugeburt. Also wenn das Baby rauskommt, das habe ich diesmal auch gesehen, es bleibt nicht ein Bein drinne und der Rest ist draußen. Das funktioniert einfach nicht. Eine Neugeburt ist ganz oder gar nicht. Stimmt's? Entweder es bleibt noch drinne oder es muss ganz raus. Es ist nicht, ein Teil kann nicht drin bleiben. Das funktioniert einfach nicht. Ich kann nicht ein bisschen neugeboren sein, ein bisschen Christ sein. Ich mache hier ein bisschen mit und da ein bisschen mit. Das ist einfach schwierig. Ganz oder gar nicht. Und ich sage Jesus, ab heute Früher bin ich diesen Weg gegangen. Ich habe bestimmt, wie mein Leben funktioniert. Ich habe bestimmt, was ich als nächstes tue. Ich habe bestimmt, wie es weitergeht. Ich habe bestimmt, was ich am Wochenende mache. Ich habe bestimmt, wie meine Familienplanung ist. Ich habe bestimmt, ich habe bestimmt, ich habe bestimmt. Ich. Und dann, irgendwann mal, sollte das andersrum sein. Genau in die entgegengesetzte Richtung, und zwar ganz. Ganz. Ich sehe das Kreuz vor mir. Das, was Jesus für mich bezahlt hat, das ist für mich persönlich gültig. Und dann gehe ich genau in die andere Richtung, zu ihm hin. 2. Korinther 5, 17 sagt Paulus, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Das ist die Neugeburt. Von Neuem geboren werden. Und ich vergleiche das, also kennt ihr dieses Bild von Michelangelo, von Michelangelo? Hat das jemand auf dem? Ja, genau. Das ist total bekannt, oder? Ich habe euch jetzt nicht das ganze Bild mitgebracht, weil das ist ganz schön nackig. Aber das ist total bekannt, ne? Das ist die Erschaffung von Adam. Und also ihr kennt es alle, das ist schon ziemlich, aber ich finde, das reicht schon, dass es wie Gott quasi Adam berührt. Und bei der Neugeburt ist es so, unser Geist, der vorher tot war, im Tiefschlaf oder im Koma, wie du das immer nennen kannst, der Geist ist der Teil des Menschen, der mit Gott in Verbindung kommt. Der war vorher einfach tot. Und wenn du dein Leben einfach öffnest und Jesus in dein Leben einlädst, in dein Herz einlädst, dann ist das so, wie wenn Gott kommt mit seinem Finger und das eben mal so antippt und wow, er wird es neu erweckt. Oder er haucht es ein, wie auch immer er das macht. Ne? Mir ist es egal, wie er das macht, aber er macht es. Also dieser Prozess ist einfach übernatürlich. Das kannst du jetzt nicht so beschreiben. Ich stelle mir das einfach so vor, wie mit dem Finger eben antippen und wow, es wird neu zum Leben geweckt. Oder er haucht es an. Und dieser Prozess, den kannst du einfach menschlich nicht begreifen, nicht, finde ich, also nicht so greifen. Der ist komplett übernatürlich, der ist von Gott gewirkt. Und ein neues Leben hat begonnen, ist auch ein Prozess. Also unser Geist, der ist von 0 auf 100 sofort neu geboren. Aber unser Körper und unsere Seele, die hadern noch ein bisschen. Also unser Körper lebt ja, unsere Seele auch. Und deswegen gibt es auch diesen Kampf. Ne? Der Geist ist neu geboren, der will Gott, der ist hungrig nach Gott, der will zu Gott. Und unser Fleisch, würde jetzt die Bibel sagen, die sind da ein bisschen vorsichtiger. Die haben noch alte Gewohnheiten, die haben noch alte Sünden, die haben noch alte Denkweisen. Das muss sich alles erst peu à peu entwickeln. Das sind Prozesse. Und da kommen immer wieder auch Dinge hoch, ne, aus der Vergangenheit. Vielleicht Sünden, die man begangen hat oder Traumata, die man erlebt hat oder was auch immer. Es wird nach und nach rausgeholt. Und dann ist es wichtig zu lernen, okay, wie gehe ich damit um? Ich kann sie zu Jesus bringen. Ich kann sie ans Kreuz bringen. Und ich kann neu Vergebung empfangen oder ich kann Heilung empfangen. Da sind Dinge, da braucht man auch manchmal Unterstützung. Und da geht es jetzt einen Schritt weiter, genau. Bis jetzt haben wir schon viel investiert, stimmt's? Also wir haben für Menschen gebetet, wir haben versucht, ihnen das Evangelium weiterzubringen, wir haben vielleicht auch vorher geprobt und dann haben wir das gemacht. Und eines Tages ist es soweit, dieser Mensch hat sich für Jesus entschieden, der Himmel jubelt, die Gemeinde jubelt, die Freunde jubeln. Und dann ist es hier unser Job zu Ende oder geht es noch weiter? Also ich hoffe, dass der Job hier noch nicht zu Ende ist, weil das wäre schon traurig, wenn ein Baby geboren wird und du lässt es einfach sich selbst überlassen. Also wenn man sich das selber überlässt, das geht nicht. Das Baby würde, glaube ich, nicht lange leben. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, oder es wäre echt schön, wenn dieses Baby in einer Gemeinschaft wäre, wo es liebevoll begleitet wird, selbstständig zu werden, die eigenen Schritte zu machen, den eigenen Weg zu finden. Und es ist optimal, wäre es natürlich eine Kleingruppe, weil dann ist es alles ein bisschen persönlicher und ein bisschen kleiner, ein bisschen schöner. Wenn es nicht möglich ist, wäre schon gut, wenn das irgendwie so gute Freundschaften innerhalb der Gemeinde wären. Menschen, die vielleicht im Glauben ein bisschen weiter sind, die sagen, hey, komm, wir nehmen uns der Person an und wir begleiten sie einfach ein Stück weit. Oder wenn du selber jemanden zum Glauben geführt hast, dann wäre es schon schön, wenn es weiterhin deine Aufgabe wäre, diese Menschen auch zu begleiten, weiterhin zu begleiten. Weil ich hoffe nicht, oder wir hoffen ja alle und wir glauben alle, dass dieser Mensch, der jetzt zu Jesus gefunden ist, ein One-Way-Ticket gekauft hat, stimmt's? Nie mehr zurück, singen wir. Wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir mit ihm gehen wollen, dann wollen wir nicht mehr zurück. Das alte Leben ist vorbei, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen vorwärts und so soll es mit unseren Menschen, die wir begleiten, auch sein. Und dieses geistliche Baby sollte wissen, dass es in eine Familie hineingeboren wurde. Ich finde, heutzutage ist es schon ziemlich modern geworden, vielleicht auch seit der Corona-Zeit, ich weiß nicht, vielleicht war es auch vorher schon so, dass man sagt, okay, ich brauche keine Gemeinde. Ich habe da meinen Stream, eine Gemeinde, zu der ich mich über Stream hingezogen fühle, da schaue ich mir die Gottesdienste an. Oder vielleicht bin ich auch online in einer Kleingruppe, gibt es ja auch. Und irgendwie, es gibt auch so viele Influencer, die versuchen den Menschen den Glauben weiterzubringen, was ich eigentlich gut finde. Aber wenn du in keiner Gemeinde bist, dann ist es schwierig, weil wir brauchen uns. Auch wenn wir Gott haben, auch wenn wir den Heiligen Geist haben und Jesus unser Haupt ist, trotzdem brauchen wir einander. Gott hat uns so gemacht, dass wir uns aneinander reiben, dass wir aber uns auch einander ermutigen und trösten und aufbauen. Deswegen hat Gott uns Gaben geschenkt durch den Heiligen Geist, dass wir füreinander da sind, dass wir füreinander sorgen, dass wir einander pushen, vorwärts zu gehen. Und keiner sollte da alleine sein. Und ich hoffe, dass dieser Trend wirklich bald ein Ende hat, weil es ist nicht so gesund. Es ist wirklich gesund, wenn ein Baby in eine Familie hineingeboren wird, auch in eine geistliche Familie. Galater 3, 26, und so seid ihr alle Kinder oder Söhne Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Galater 4, 6, und weil ihr seine Kinder oder seine Söhne geworden seid, hat Gott euch oder uns den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, so dass ihr zu Gott nun lieber Vater oder aber Vater sagen könnt. Das ist die intimste Form der Beziehung zwischen Kind und Vater. Galater 4, 7, also das Stück weiter, sagt, und als seine Kinder gehört euch alles, was ihm, Christus, gehört. Gott hat es so bestimmt. An einer anderen Stelle sagt Paulus, ihr seid Miterben Christi. Also Christus ist der Erbe und wir sind Miterben. Wir gehören alle zu einer Familie. Wir haben einen Vater im Himmel und wir haben Jesus, unseren großen Bruder, unseren König, unseren Herrn. Und wir alle sind miteinander Geschwister. Wir haben eine Familie. Und jedes geistliche Baby sollte das erfahren und erleben. Es gibt eine Familie. Und ich denke, das kann man nicht oft genug hören. Also für die geistlichen Babys oder Kinder, aber auch für uns immer wieder. Wer sind wir? Was ist unsere Identität? Wer sind wir? Wir sind Kinder Gottes. Wir haben einen Vater im Himmel. Wir haben Jesus, der große Bruder, der für uns starb, der sein Leben gab. Aber wir haben uns. Wir haben Geschwister. Wir sind nicht alleine unterwegs. Es gibt uns viele. Unsere Gemeinde, die nächste Gemeinde, weltweit die Gemeinde. Wir sind nicht alleine unterwegs. Und es ist keiner besser und es ist keiner schlechter. Wir brauchen einander. Ich kann niemals sagen, wie sagt Paulus das, ein Auge kann niemals sagen, ich brauche den Fuß nicht an einem Körper. Oder was weiß ich, der Fuß in der Hand nicht. Wir brauchen einander. Wir ergänzen uns. Und wenn wir das gehört haben, deswegen ist so eine Kleingruppe vielleicht wirklich wertvoll, wenn wir das immer wieder durchgehen, wenn wir einander ermutigen, hey, du bist ein Kind Gottes, du bist ein Sohn Gottes, du hast eine Familie, wir sind füreinander da. Und dann kommt das Üben in der Praxis. Man hört es erstmal und dann sollte man es üben. Okay, was passiert, wenn andere mich beleidigen? Was passiert, wenn andere mir wehtun? Das macht nichts, denn ich weiß, ich bin geliebt. Denn ich weiß, ich bin gewollt. Ich kann mein Herz schützen. Ich lerne, mein Herz zu schützen, weil ich in meiner Identität immer fester werde, immer sicherer werde. Und wenn andere Probleme mit mir haben, kann ich mich korrigieren und trotz allem weiß ich, ich bin geliebt. Ich bin geliebt. Ich habe einen Vater, der liebt mich. Und auch wenn man Umstände hat im Leben, die nicht so schön sind, schwierig sind, man wird arbeitslos, krank, was auch immer. Ihr kennt alle solche Umstände. Was mache ich dann? Bin ich am Verzweifeln oder sage ich, hey, mein Vater sorgt für mich. Jesus hat so oft gesagt, Leute, ihr habt einen Vater im Himmel. Ihr müsst jetzt nicht so hoffnungslos sein wie die Ungläubigen. Hört auf damit, ihr habt einen Vater im Himmel. Guckt euch die Lilien an, guckt euch die Vögel an. Der Vater sorgt für die, wie viel mehr für euch. Ihr seid seine Kinder. Und bringt alle eure Sorgen ihm, das ist ein Prozess. Ich bin schon so lange Christ und trotzdem ist es manchmal schwierig zu vertrauen und dann immer wieder zu sagen, hey Herr, ich möchte dir vertrauen in allem, in allem. Es war letztens noch mein Gebet, weil unsere Mutter, also wir hatten ja das Pflegegeld von der Mutter, was jetzt ja wegfällt. Und dann kommen so menschliche Gedanken, oh shit, was jetzt? So der und der Betrag fehlt, was machst du jetzt? Und dann fängt das Gehirn an zu rattern, das Menschliche. Okay, wie komme ich jetzt an dieses Geld? Und dann sagt Gott, hey, bleib ruhig. Vertrau auf mein Konto, nicht auf dein Konto. Und immer wieder zu sagen, ja, Herr, mit allen meinen Sorgen komme ich zu dir und ich weiß, du hast eine Lösung. Ich sehe die im Moment noch nicht so klar. Ich habe vielleicht eine vage Vorstellung, aber du, Herr, sorgst für mich. Und das lerne ich, das müssen geistliche Kinder lernen, das müssen wir aber auch immer wieder lernen, mit allem, was wir haben, mit allem, was uns gerade im Moment passiert, zu ihm zu kommen und zu sagen, hey Gott, du sorgst für mich. Du siehst mich. Und auch egal, wie oft ich falle, und die geistlichen Kinder werden oft fallen, und da braucht man auch Geduld und auch Gnade und auch Barmherzigkeit, das ist völlig normal. Aber die dürfen das auch, die dürfen fallen, jeder darf fallen und jeder darf wieder aufstehen, stimmt's? Es sollte keiner bei uns in der Gemeinde liegen bleiben. Oder einfach aufgegeben werden, weil Gott macht es nicht. Er hat nie aufgegeben, er ist immer hinterhergegangen. Er hat so oft versucht, bis derjenige das gepeilt hat. Ja, und geistliche Kinder sind manchmal anstrengend und auch laut. Und trotzdem liebt man die, oder? Es ist wie bei den normalen Kindern und Babys auch. Die schreien rum, die haben immer Hunger, was auch immer. Es ist auch völlig normal, auch die geistlichen Kinder werden hier rumpupsen und auch Fehler machen. Aber das ist in Ordnung. Wir brauchen Gnade und wir brauchen Geduld. Und wir sollten sie nicht überfordern. Als Physiotherapeutin habe ich gelernt, bevor ein Kind läuft, sollte das krabbeln. Auf allen Vieren, das ist sehr, sehr wichtig für die Entwicklung des Gehirns. Auch später, wenn das Kind fällt, ist es wichtig, vorher gekrabbelt zu haben. Und manchmal überspringen die Kinder oder die Kinder diesen Schritt und laufen dann. Und dann passieren Dinge, wo wir Physiotherapeuten wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, hey, du musst lernen zu krabbeln. Und dann trainieren wir dieses Krabbeln. Und dann aus der Krabbelposition sich hinzusetzen, sich aufzustehen. Es sind so physikalische Abläufe, die man dann wieder trainiert. Dann geht man wieder einen Schritt zurück und sagt, komm, wir proben das nochmal, wir üben das nochmal. Du kannst weiter laufen, das ist gar kein Problem. Aber trotzdem gehen wir einen Schritt zurück und machen das. Und manche geistliche Kinder kommen in eine Gemeinde und sehen die brave Gemeinschaft und verändern sich äußerlich. Dann gehen die Piercings weg oder die hören vielleicht mit dem Rauchen auf, was nicht schlecht ist, aber wenn das Herz noch nicht richtig heil ist, dann ist es auch nur eine Fassade, dann ist es so angepasst sein. Deswegen ist es wichtig zu gucken, okay, wie sieht das Herz aus? Gibt es da noch Dinge, wo wir zusammen durchgehen können? Gibt es Dinge, wo wir miteinander vielleicht Schritte wieder zurückgehen? Und bitte lass dein Piercing noch da, das ist jetzt nicht so wichtig. Und bitte, auch wenn das ein bescheuertes Tattoo ist, ist es auch nicht so schlimm. Aber lass uns lieber gucken, wie es deinem Herzen geht. Lass uns schauen, dass du da vielleicht Schritte erstmal vorwärts machst. Und alles andere wird sich ganz sicher erledigen. Das glaube ich. Das wird sich schon regeln. Das ist gar kein Problem. Und der Heilige Geist wird sie führen und wird sie leiten, auch in diesen Sachen. Interessanterweise hatten wir in Wilhelmshaven, wirklich, wir hatten homosexuelle Frauen, da hat Gott uns einfach mitten reingestellt und vorbereitet. Und das war so krass, weil wir hatten das Gefühl, wir sind umgeben von homosexuellen Frauen. Und einige davon haben Jesus dann gefunden. Und es war so cool, dass wir nichts sagen mussten. Die eine hat das in der Bibel gelesen und das war für sie so klar, dass sie ihre Beziehung beenden musste. Keiner hat ihr was gesagt. Und erst Jahre später hat sie sich ihrem Hauskreisleiter anvertraut und dann sagte er so etwas dulden wir in unserer Gemeinde nicht. Und dann sagt sie, Gott sei Dank war das für mich schon erledigt. Hätte er das vorher gesagt, sagt sie, ich wäre wahrscheinlich aus der Gemeinde gegangen. Aber dadurch, dass der Heilige Geist sie einfach so geführt hat und geleitet hat und das für sie schon längst erledigt war, konnte sie auch selbst das ertragen, obwohl das wirklich lieblos war. Aber es war dann in Ordnung, weil es mit dem Heiligen Geist schon erledigt war. Eine andere war sogar ziemlich frisch verheiratet, homosexuell, und die haben ein Haus gekauft. Und genauso, dann hat sie Jesus gefunden und liest es in der Bibel und dann sagt sie, okay, also ich glaube, das ist nicht in Ordnung, wie ich jetzt lebe. Und dann hat sie gesagt, Gott, was soll ich machen? Wir haben gerade ein Haus gekauft, ich kann sie doch nicht alleine lassen. Und dann hat sie es einfach zu Gott gebracht und hat gesagt, Gott, ich weiß, es ist nicht richtig, aber ich weiß nicht, wie ich das lösen kann. Und ein paar Wochen später, ich weiß nicht, ob überhaupt ein Monat vergangen ist, paar Wochen später kommt ihre Partnerin und sagt, weißt du was, ich habe keine Ahnung, was passiert, aber ich liebe dich nicht mehr. Ich habe überhaupt keine Gefühle für dich. Ich liebe dich einfach nicht mehr. Und dann haben die sich wirklich in Frieden getrennt. Die hatten ein kleines Kind. Die sind in Frieden getrennt. Das Kind wird von beiden super versorgt. Hat Kontakt zu der Mama und zu der Mama. Die teilen sich die Ferien, was auch immer. Alles ist total friedlich abgelaufen. Gott hat das so reingewirkt. Und ich bin so froh, dass es keine Menschen gab, die da dazwischen gegrätscht haben. Manchmal machen wir noch mehr kaputt, ne? Einfach mal Geduld zu haben und Gott zu vertrauen, dass er das macht, nicht vorzupreschen. Natürlich will man das, also wenn man sieht, okay, etwas ist echt nicht in Ordnung und die Sünde führt einen da ins Verderben, sage ich mal, und man wird so hebelig, aber einfach mal einen Gang runterzuschalten, die wir schon länger dabei sind, und zu sagen, Herr, ich vertraue dir. Solange das noch ein geistliches Baby ist oder Kleinkind ist, ist es in Ordnung. Du wirst es machen, du wirst es führen. In Hesekiel 36, 16 bis 17, also hier ist ein Druckfehler, 16, 17 bitte, genau. Da sagt der Hesekiel, was aber schon wirklich Jahrhunderte zuvor liegt, wie er das ausgesprochen hat, und das ist direkt für unsere Zeit. Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Und das finde ich so schön, dass wir da dem Heiligen Geist einfach vertrauen können, dass er die Menschen führt und dass er sie leitet. Und wir können sie einfach nur begleiten, sie freisetzen. Natürlich später kommt auch die Zeit dann der geistlichen Teenagerzeit und der Jugendzeit, wo die Menschen auch mehr Verantwortung übernehmen können, wo sie nicht nur auf dem Schoß des Vaters sitzen, sondern auch mal auf Schlangen und Skorpione treten müssen. Das müssen die lernen, das gehört dazu. Leider ist die Zeit ein bisschen fortgeschritten und wir haben noch was vor, deswegen lasse ich diesen Bereich der jungen Generation fürs nächste Mal. Mal schauen, was Gott sagt. Aber auch da ist es, das sind so Prozesse, ne, wo wir mit den Leuten durchgehen und wo wir einfach den Menschen Zeit geben müssen. Nicht jeder ist so fit. Ne? Wir haben jetzt einen Pflegesohn, der ist ein bisschen langsamer als andere Kinder. Der Lehrer sagt, wenn ich den Kindern eine Aufgabe gebe, da sind einige in 10 Minuten fertig. Und Elias braucht eben 30 Minuten. Aber das, was er macht, ist richtig. Und deswegen, manche sind ganz schnell durch, das sind so Überflieger, und manche brauchen ein bisschen Zeit. Und da müssen wir lernen, als Gemeinde oder als ältere Geschwister, das mal durchzuhalten und auszuhalten und trotz allem sie zu lieben, zu wertschätzen, zu begleiten, sie freizusetzen. Und ich bete einfach, dass unsere Gemeinde da echt ein Herz für hat, dass jedes geistliche Alter bei uns wirklich gut aufgehoben ist und sich willkommen fühlt und sich geliebt fühlt. Und dass wir als Gemeinde wirklich sehen, okay, wie weit ist der Mensch? Und dann einfach gucken, welche Art an Hilfe wir dabei steuern können. Nachher geht es ja auch darum, wie ist das Königreich Gottes? Ganz kurz noch ein Zeugnis. Wir haben vor langer Zeit waren wir mal für ein Jahr in Amerika und wir hatten so einen coolen Englischlehrer, also wir wurden vorbereitet für diese Zeit. Und der Englischlehrer war so cool, er hat uns nicht nur Vokabeln und die Grammatik beigebracht, sondern er hat uns viel von der amerikanischen Kultur erzählt. Er hat uns erzählt, wie geht man da einkaufen, er hat sogar für uns mal angerufen, um nach einer Wohnung zu fragen. Also er hat ganz viel erzählt, welche Themen sollte man lieber vermeiden, wenn man mit Menschen spricht. Also alles Mögliche, das fand ich so cool. Und das ist das Königreich Gottes auch. Es geht nicht nur, ich lerne irgendwelche Gesetze, ne? Darum geht es nicht, sondern wie ist die Kultur des Königreichs, wo ich hineingeboren werde? Wie geht man miteinander um? Wie macht man dies oder jenes? Aber wie gesagt, das gehen wir dann einfach nächstes Mal durch. Okay? So, ich bete mit uns und bin einfach gespannt. Es ist wirklich mein Wunsch, dass wir hinausgehen, dass wir den Menschen von Jesus erzählen. Das machen wir sowieso, ich denke die meisten von uns. Aber dass wir echt erleben, wie Menschen zu Jesus kommen und dass wir erleben, dass unsere Gemeinde gefüllt wird mit geistlichen Babys, mit geistlichen Kindern, Jugend und so weiter, weil das ist, was Gott möchte. Das ist das, was Ernte heißt, was Frucht heißt. Und wir sind dazu berufen, fruchtbar zu sein. Danke, Jesus, dass du uns liebst. Danke, dass du alle Menschen im Blick hast und ganz besonders die Verlorenen, Gott. Du hast so oft einfach Mitleid gehabt mit Menschen, die keinen Hirten haben, mit Menschen, die krank sind, mit Menschen, die Dämonen besessen sind, Gott. Du bist einfach so liebevoll und so persönlich. Gott, und ich bete einfach, dass wir dieses Herz haben, was mitfühlend ist, was den anderen sieht, nicht übersieht, dass wir bereit sind, auch mal Opfer zu bringen und Zeit zu investieren, solche Beziehungen zu knüpfen und da echt weiterzugehen. Danke, dass du uns Menschen in den Weg stellen wirst, die einfach jetzt schon dran sind. Danke, dass du unsere Herzen, unsere Häuser öffnen wir es für solche Menschen und unsere Gemeinde. Danke, dass du einfach gut bist, Gott. Amen.